Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Ob das reicht, den Streit mit der eigenen Parteijugend zu beenden? Ein unionsinterner Streit ja auch, der immerhin das Potenzial hat, die ganze Regierungskoalition in eine tiefe Krise zu stürzen. Einen Tag, nachdem sich Bundeskanzler Friedrich Merz und die Junge Union bei deren Deutschlandtag wegen des umstrittenen Rentenpakets verhakt hatten, bietet der Parteichef heute einen Ausweg an. Das geplante Rentenpaket, das das Rentenniveau bis 2031 ja bei 48% absichern soll, das solle so bleiben. Aber dass es dann eine Rentenreform für danach geben wird, das soll die Junge Union nun schriftlich bekommen. Wie gesagt, reicht der das? Aus Berlin, Stefan Stuchlik.
Ein Bild nicht nach dem Geschmack des Kanzlers. Ausgerechnet der Chef der Seniorenunion stellt sich heute in der Rentendebatte an die Seite der Jungen. Und dann kommt auch noch Markus Söder. Natürlich bekommt der Kanzler Lob vom bayerischen Ministerpräsidenten. Aber beim Thema Rente zeigt auch er Verständnis für die Rebellen.
Ich finde, ihr habt schon gute Argumente. Und man muss diese Argumente auch wägen. Man muss sie auch beachten. Und wir müssen darüber auch mit der SPD reden. Also so ein reines SPD-Basta von der Seite geht auch einfach nicht über von. Es geht einfach nicht über locker davon.
Der Kanzler sagt heute im Bericht aus Berlin, er wolle am vereinbarten Entwurf festhalten und im Anschluss gleich die nächste große Rentenreform starten. Und er macht seinen Kritikern ein Angebot.
Wir können gerne, das will ich auch gerne mit der SPD besprechen, uns jetzt nochmal in einem Begleittext zu diesem Gesetzentwurf darauf verständigen, dass wir, so wie im Koalitionsvertrag vereinbart, dies jetzt wirklich ernsthaft in dieser Wahlperiode machen.
In der Kabinettssitzung im August hatten alle Unionsministerinnen und Minister dem Rentenplan zugestimmt. Heute distanzieren sich Gesundheitsministerin Warken und Wirtschaftsministerin Reiche öffentlich davon.
Reformen sind hier unumgänglich und insofern hat die Junge Gruppe recht.
Im Bundestag will Reiche aber dem Entwurf zustimmen. Das lässt sie danach erklären. Dem Kanzler droht auch nach seinem heutigen Auftritt die Debatte zu entgleiten. Der Argumentation der Jungen Union schließen sich sogar CDU-Hoffnungsträger wie der baden-württembergische Spitzenkandidat Hagel an.
Dass bei immer mehr Beitragsempfänger und einem gleichbleibenden Rentenniveau und weniger Beitragszahler diese Frage natürlich auf einen Crash zuläuft und dass wir hier über Reformen reden, dass die Junge Union hier Vorschläge macht, wie man das Problem lösen kann.
Es klingt so, als sei das Problem des Kanzlers nicht nur die junge Gruppe in der Union, die er so dringend für Mehrheiten im Parlament braucht. Und auf der anderen Seite ist da noch die SPD, die schon gestern eines klargestellt hat.
An diesem Gesetz wird nichts mehr geändert, liebe Genossinnen und Genossen. Wir stehen beim Thema Rente. Das werden wir im Bundestag verabschieden. Und das ist gerecht, liebe Genossinnen und Genossen.
Der Kanzler sagt, er sei mit allen Beteiligten im engen Kontakt. Es sieht so aus, als müsste er jetzt auf allen Seiten viel Überzeugungsarbeit leisten.
Und in Berlin begrüße ich Anna Engelke, die stellvertretende Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios. Anna, du hast ja das Interview mit dem Kanzler für den Bericht aus Berlin geführt heute Abend. Welchen Eindruck hat Friedrich Merz auf dich dabei gemacht?
Also Friedrich Merz hat schon mitbekommen, dass das gestern für ihn nicht gut gelaufen ist auf dem Deutschlandtag der Jungen Union. Das eisige Schweigen der Jungunionisten auf seine Antworten, als es um die Rente ging, das hat wirklich Bände gesprochen. Einige aus der Parteijugend haben ihn auch als arrogant wahrgenommen. Merz selbst hat dazu bei uns heute im Interview eingeräumt, das sei gestern kein Home Run gewesen. Und offenbar hat er auch die Berichterstattung wahrgenommen, die große Ratlosigkeit, wie es denn überhaupt jetzt weitergehen kann, wenn der Bundeskanzler in seiner eigenen Fraktion keine Mehrheit für das Rentenpaket zusammenbekommt. Was heißt das für die schwarz-rote Koalition? Könnte sie an dem Rentenpaket scheitern? Diese Fragen gibt es und Friedrich Merz ist offenbar klar, die Lage ist ernst. Es war ihm ja auch wichtig, bei uns im Interview den Punkt zu machen, sein gesamtes Kabinett steht hinter dem Rentenpaket. Auch Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, die ja als eine der Kritikerinnen genannt wurde.
Nun hat Merz ja einen Vorschlag gemacht, wie man diese Kuh wieder vom Eis bekommt. Den umstrittenen Gesetzesentwurf könnte man mit einem Zusatztext versehen, der die Schritte für eine Rentenreform dann für nach 2031 festhält. Kann das denn ausreichen, um die Wogen bei der Jungen Union zu glätten? Kann er das durchsetzen?
Also, das ist beides offen. Ich habe schon den Eindruck, dass zwischen der Jungen Union und dem Bundeskanzler etwas kaputt gegangen ist. Sie hatten bei der Rente erst den Eindruck, also die Jungen in der CDU hatten den Eindruck, Friedrich Merz steht auf ihrer Seite und würde sich auch für ihr Anliegen einsetzen. Und da ist ja spätestens seit gestern, seit dem Deutschlandtag klar, dass er an dem Gesetz so erstmal nichts ändern will, dass er zustimmen will. Jetzt will er es mit einem Zusatztext versuchen, das hat er angekündigt, oder auch einen Entschließungsantrag vielleicht, also ein Text, in dem klipp und klar drinsteht, dass es nach 2031 zu einer grundlegenden Rentenreform kommen soll. Der Kanzler hat auch bei uns angekündigt, dass die Rentenkommission schneller ihre Ergebnisse vorlegen soll, und zwar schon vor der Sommerpause im nächsten Jahr. Die Frage ist, reicht das? Papier ist ja bekanntlich geduldig, und auch die SPD wird mit Argusaugen darüber wachen, dass an dem bisherigen Gesetzentwurf wirklich nichts verändert wird. Ich glaube, es bleibt schwierig, und die Kuh ist noch nicht vom Eis.
Anna, vielen Dank für die Eindrücke und Informationen nach Berlin.
Gerne.
Halbzeit im brasilianischen Belém. Nachdem es bei der 30. Weltklimakonferenz COP in der ersten Woche vor allem um technische Feinabstimmungen, um Vorbereitungen ging, beginnt morgen die zweite und entscheidende Verhandlungswoche, zu der auch der deutsche Umweltminister an diesem Wochenende ins Amazonasgebiet gereist ist. Ein Gespräch mit Carsten Schneider, das wir am Abend aufgezeichnet haben, über eine COP-Halbzeitbilanz und die deutsche Rolle bei der Klimakonferenz gleich. Zunächst Dominik Hebestreit über die Erwartungen, die man in Brasilien gerade an Deutschland hat.
Mit Kraft und Schwung klettert der 48-jährige Charles weit nach oben. In schwindelerregender Höhe erntet er Açaí. Aus den heidelbeergroßen Früchten wird später Saft oder Aufstrich. Früher war er Waldarbeiter und hat die Bäume reihenweise gefällt. Heute sieht er das als großen Fehler an und richtet einen eindringlichen Wunsch an den deutschen Umweltminister. Wir leben im Wald, wir sind die Ersten, die den Klimawandel spüren. Uns beunruhigt das sehr. Alles gerät durcheinander. Ich hoffe sehr, dass wir die Dinge wieder in Ordnung bringen können, wenn wir alle zusammenarbeiten. Denn was mit unserem Planeten passiert, ist nicht gut.
Wir arbeiten daran. Ich versuche, ihn mitzuerfüllen.
Charles lebt auf der Insel Kombu vor den Touren von Belém und hat seit einigen Jahren schlechtere Ernten, sieht weniger Tiere. Die Stadt im Amazonas-Delta gilt ohnehin als die heißeste Metropole Brasiliens. Viele hoffen hier, dass die rund 200 Staaten auf der Weltklimakonferenz Fortschritte erzielen und sehen besonders Deutschland in der Pflicht.
Da gilt es, Allianzen zu bilden zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern. Und hier kann Deutschland eine sehr wichtige Rolle spielen. Das muss auch der Umweltminister noch mal deutlich verstärken in der nächsten Woche.
Der ist seit gestern vor Ort. Als er ein deutsches Projekt zur Anpassung an Klimafolgen besucht, prasselt erst der für Belém typische Nachmittagsregen auf Carsten Schneider ein und dann die Frage brasilianischer Journalisten, wie viel Deutschland bereit ist, für den Schutz des Regenwaldes auszugeben. Der Kanzler hatte finanzielle Unterstützung grundsätzlich zugesagt, aber die Höhe offen gelassen.
Die deutsche Klimapolitik hat ein bisschen Kratzer bekommen, dadurch, dass die jetzige Koalition sich eigentlich für etwas weniger Klimaschutz in Deutschland, aber auch innerhalb der EU eingesetzt hat. Und das macht es ein bisschen schwierig, hier auch wirklich eine Vorreiterrolle zu übernehmen. Aber es gibt einfach niemand anders, der diese Vorreiterrolle übernehmen kann. Deswegen muss das Deutschland hier unbedingt tun.
Mit Beléms Bürgermeister pflanzt der deutsche Umweltminister den sogenannten Sama-Uma-Baum des Lebens. Der schwierige Teil für Carsten Schneider folgt danach. In den Verhandlungen muss er den Spagat hinbekommen zwischen den hohen Erwartungen hier und den Zwängen der Regierungspolitik.
Und im brasilianischen Belém begrüße ich den Bundesumweltminister. Guten Abend, Herr Schneider.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Die Menschen, die Sie da im brasilianischen Regenwald getroffen haben, haben die Dringlichkeit für den Klimaschutz für Sie noch mal verstärkt bzw. auch greifbarer gemacht?
Eindeutig. Die Appelle waren auch sehr klar. Der Charles, den Sie im Beitrag gesehen haben, der war früher selbst Holzfäller und heute lebt er mit dem Wald, sieht aber auch die und spürt die Veränderung und es nimmt ihm die Lebensgrundlage für sich, seine Familie und auch sein Volk. Und seine Bitte war, sollte ich ihn auch nach Deutschland geben, dass wir auch in Deutschland den Regenwald mit zu verantworten haben, weil er hilft uns auch, saubere Luft und die grüne Lunge der Welt letztendlich zu erhalten.
Diese Bitte hat auch der Bürgermeister von Belém, mit dem Sie da auch einen Baum gepflanzt haben, auch aufgegriffen. Er appelliert an die Welt, dem Amazonas zu helfen, zu überleben. Und dafür soll es ja auch einen neuen Tropenwaldfonds geben. Deutschland will sich ja daran beteiligen, aber eine konkrete Summe gibt es da noch nicht. Wird es diese Woche, wird es da eine Zahl geben?
Also der Fonds wird unterstützt. Es ist eine sehr gute Idee, dass wir den Tropenwald, den Amazonas, aber auch die restlichen Tropenwälder auf der Welt unterstützen, dass sie erhalten bleiben. Weil wir in Deutschland haben ein vitales Interesse daran, dass es die Tropenwälder gibt, weil sie sind unsere Lunge. Und deswegen auch die Bereitschaft, die der Bundeskanzler, aber auch ich hier gesagt haben, dass wir uns finanziell mit beteiligen werden. Wir arbeiten an den Details, das wird eine namhafte Summe sein. Und so trete ich auch gegenüber den Kollegen hier auf. Und wir sind auch dankbar, dass sich Deutschland engagiert, aber auch bei unseren eigenen Treibhausgasminderungszielen.
Ja, namhafte Summe, das klingt toll, aber das ist auch sehr indifferent. Andere Länder haben das ja vorgemacht und konkrete Zahlen auch genannt. Norwegen 3 Milliarden auf den Tisch gelegt, Frankreich auch 1/2 Milliarde. Wird das nicht auch für Deutschlands Glaubwürdigkeit bei dem Thema nicht auch ein starkes Zeichen, jetzt da in Belém konkret eine Zahl auf den Tisch zu legen?
Ja, Herr Zamperoni, wir in Deutschland halten uns halt immer sehr exakt an die Bundeshaushaltsordnung und da brauchen wir auch die klare Gegenfinanzierung, die erarbeiten wir gerade. Es ist das politische Commitment der Bundesregierung, dass wir uns daran beteiligen werden und wir arbeiten mit Hochdruck dran. Der Fonds wird ja erst in 1-2 Jahren starten, von daher gibt es da auch keinen Zeitdruck. Entscheidend ist, dass wir zur internationalen Klimafinanzierung stehen und auch diese Präsidentschaft, diese brasilianische Präsidentschaft hier bei der COP zu einem Erfolg bringen, nämlich weiter in der Welt zusammenzuarbeiten beim Klimaschutz, aber auch bei der Anpassung an die Veränderung, die gerade die Menschen hier im Tropenwald auch spüren.
Ja, aber verzeihen Sie, wenn ich da nochmal drauf bleibe, bei dieser Zahl. Denn für Umweltverbände passt das irgendwie auch ins Bild. Die kritisieren, dass das Thema bei der Bundesregierung nicht diese Priorität hat, die es vielleicht mal hatte. Die Diskussion um das Verbrenner ausspielt da genauso rein wie das Verbilligen von Inlandsflügen oder das Verteuern des Deutschlandtickets. Ja, da entsteht ein Eindruck, dass Deutschland seine Vorreiterrolle beim Klimaschutz verspielt.
Ja, der Eindruck ist falsch und ich würde ihm gerne auch entgegentreten, weil ich habe vor 2 Wochen mit den anderen europäischen Ländern das Klimaschutzziel der Europäischen Union festgelegt, 2040 -90% und in Deutschland 2045 treibhausneutral. Dieses Ziel gab es vorher nicht als Gesetz, jetzt ist es Gesetz und es war die Bundesregierung, die sich dafür eingesetzt hat und Deutschland. Und bei den einzelnen Maßnahmen, die Sie genannt haben, die sind richtig, aber sie sind nicht die Gesamtsumme des Klimaschutzpaketes. Sie hätten auch sagen können, oder ich sage auch gern, wir haben auch nochmal ein zusätzliches Programm für den Erwerb von Elektromobilitätsfahrzeugen für gerade kleinere und mittlere Einkommen mit drin. Wir haben die Förderung der Wärmepumpe auf dem sehr hohen Niveau, wie es bisher war, und setzen das auch fort. Also eine Einzelentscheidung bildet nicht die gesamte Summe. Und die Summe, das ist das Klimaschutzprogramm. Und das ist entscheidend für unsere Glaubwürdigkeit auch, und die ist gegeben.
Aber manche Einzelentscheidungen haben eine gewisse Symbolkraft auch. Frankreich, Spanien zum Beispiel gehen da jetzt da mit einem Vorstoß voran, wo es Abgaben für teure Flugtickets und für Fliegen mit Privatjets geben soll. Wäre das was, wo Sie auch mitgehen würden?
Ich bin persönlich sehr der Auffassung, dass wir den Klimaschutz insbesondere auch unter den sozialen Aspekten sehen müssen. Das heißt, es für das Leben für viele einfacher zu machen und auch noch sich umweltfreundlich zu bewegen. Deswegen die Förderung von Elektromobilität für kleinere und mittlere Einkommen. Das heißt aber auch, das Geld muss woanders herkommen. Und eine höhere Besteuerung von, in diesem Fall sind das ja Luxusgüter oder Flügen, das findet meine große Sympathie. Und ist im Übrigen auch das, was viel häufiger gemacht wird als normale Leute, die vielleicht alle vier Jahre einmal in den Urlaub fliegen. Für die gibt es die Erleichterung und dann ist auch klug, wenn man eine Erhöhung an einer anderen Stelle hat. Darüber haben wir aber in der Bundesregierung noch nicht befasst. Das ist eine Initiative jetzt dieser Länder. Ich jedenfalls habe aber Sympathie dafür.
Okay, wo sehen Sie denn, in welchem Bereich Deutschland dann am besten sein Gewicht in die Waagschale werfen sollte beim Thema Klimaschutz?
Ja, ganz eindeutig bei dem weiteren Vorrang für erneuerbare Energien. Die sind von Deutschland aus gestartet. 60% unserer Stromerzeugung erzeugen wir jetzt mit Erneuerbaren. Und 90% der weltweiten zusätzlichen Energie, die zugebaut wurde im letzten Jahr, sind erneuerbare. In China ist das der Fall, aber auch in Ländern, die das fossile Zeitalter überspringen können, wie in Afrika zum Beispiel, durch dezentrale Lösungen, Solar, Windkraft. Das ist etwas, was aus Deutschland kommt und der Welt ein großes Geschenk gemacht hat. Und darauf lege ich auch Wert, dass das weitergeht.
Sagt der Bundesumweltminister. Herr Schneider, danke für das Gespräch.
Gerne.
Und von der Weltklimakonferenz in Brasilien in den Gazastreifen. Dort warten nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation um die 15.000 kranke und verletzte Menschen händeringend auf ihre Ausreise, weil sie im Gazastreifen selbst nicht ausreichend medizinisch versorgt werden können. Aufgrund der immensen Zerstörung ist das kaum möglich. Unter den Patienten sind auch viele verwundete Kinder. Von ihnen konnte nun aber eine kleine Gruppe aus dem Gazastreifen gebracht werden, um im Ausland behandelt zu werden. Sie wurden dafür nach Slowenien geflogen. Unsere Reporterin Pia Steckelbach hat sie auf ihrem Weg dorthin begleitet.
Thala hofft auf ein neues Leben. Im Februar wurde die 14-Jährige bei einem israelischen Drohnenangriff beinahe getötet. Immer noch hat sie Splitter im Kopf, Nervenbahnen sind dadurch blockiert. Thala kann nicht mehr laufen, ihren Arm und Teile ihres Gesichts spürt sie kaum. Ich will behandelt werden. Ich will meine Träume verwirklichen und lernen, Ärztin werden. Ich will das Gefühl haben, erfolgreich im Leben zu sein. Dann die Nachricht. Thala ist eines von 7 Kindern, die mehrere internationale Organisationen gemeinsam evakuieren wollen. Sie und ihre Mutter packen für die Reise. Wann sie zurückkommen, wissen sie nicht. Hoffentlich geht alles gut. Wenige Tage später in Jordanien. Thala und die anderen konnten Gaza verlassen. Morgen soll es mit dem Flugzeug weitergehen. Auch für Mohammed, 15 Jahre alt. Im Juli wurde sein Bruder bei einem israelischen Luftangriff getötet. Mohammed war direkt daneben, wurde schwer verletzt. Ich hatte mein Bein noch, aber nach 3 Tagen mussten sie es amputieren. Es war ganz schwarz geworden. Man hätte mich behandeln müssen, aber es gibt keine Mittel in Gaza. Mohammed braucht eine Prothese, wird endlich wieder Fußball spielen. Er und die anderen wissen, eine Behandlung im Ausland ist ihre einzige Chance auf Besserung. Auf dem Weg zum Flughafen. Vorfreude mischt sich mit Nervosität. Kurz vor dem Start. Helfer bringen die Verletzten an Bord. Es ist der allererste Flug für die 7 Kinder und ihre Mütter. Im Gazastreifen warten tausende Palästinenser darauf, im Ausland behandelt zu werden. Aber auszureisen ist kompliziert. Immer noch nehmen nicht genügend Länder Patienten auf. In Deutschland waren es seit Oktober 2023 gerade einmal 2. Ein Hilfsangebot von mehreren deutschen Städten hatte das Bundesinnenministerium vor einem Monat abgelehnt. Daniela Neuendorf organisiert Evakuierungen. Sie glaubt, deutsche Behörden fürchten, die Patienten könnten Asylanträge stellen.
Es gibt ja diverse europäische Länder, die jetzt so langsam sich bewegen, die diese Flüge ermöglichen wie diesen hier. Aber das ist halt noch nicht in allen Ländern so.
Ankunft in Slowenien. Von hier aus geht es ins Krankenhaus. Kinder und Mütter beziehen ihre Zimmer für die kommenden Monate. Ich bin hier in Sicherheit, kann zur Ruhe kommen. Aber da gibt es noch Krieg in mir drinnen. Meine Geschwister sind in Gaza. Ich habe die ganze Zeit Angst um sie. Auch für die Mutter ist klar, die kommende Zeit wird für beide schwer. Vor Thala liegen Operationen und Reha. Für sie zählt, wenn sie ihre Familie in Gaza wieder sieht, will sie wieder laufen können.
Und damit kommen wir fast zum Ende der Sendung, aber vorher noch die Aussichten. Sven, wie starten wir denn in die neue Woche?
Da kommt, Ingo, kalte Luft von Norden und die kommt mit einem gewissen Schwung. Meinen Kollegen bitte ich, die Uhr einzuschalten und hier sieht man von Norden diese Kaltluft kommen. Und jetzt schalten wir um und zwar auf unseren Strömungsfilm. Und da sieht man hier im Süden noch die orange Farbe, weiter nach Norden die grüne Farbe, die heißt kältere Luft. Und jetzt lassen wir es laufen und Sie sehen hier direkt von Norden, wie schnell sich die kalte Luft durchsetzt. Die Schneefallgrenze, darüber müssen wir jetzt tatsächlich sprechen, sinkt bis zum Abend von Norden her auf 400-500 Meter. Also wirklich umstellen, auch im Straßenverkehr, wenn man da in höheren Lagen unterwegs ist. Wir gucken auf die Entwicklung. Hier sehen Sie die Front in der Mitte, das ist die Luftmasse lassen. Grenze, die die kühlere Luft weiter nach Süden drückt. Da ist anfangs noch die milde Luft, lange der Regen, bis er in Schnee übergeht. Dahinter wechselhaftes Geschehen mit Graupelschauern, mit Schneeregenschauern. Und zwischendurch sieht man hier auch mal Sonne und dann in die kommende Nacht teils klar. In dieser Nacht sind die Temperaturen schon frisch, für die meisten 1 bis 5 Grad, im Süden noch 6 bis 9, da ist die etwas mildere Luft. Morgen dann der Nachmittag, Temperaturen für die meisten 3 bis 9 Grad, einstellige Werte, ganz im Süden um den Gefrierpunkt am Alpenrand. Teilweise 5 bis 10 Zentimeter Neuschnee auf einer Höhe von etwa 800 Meter. Die nachfolgenden Tage wechselhaft und nasskalt, ab und zu scheint irgendwo auch mal die Sonne.
Aber es wird schattig. Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen zum Wochenabschluss. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Starten Sie gut in die neue Woche. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.